Eiskalte Umarmung. Poesie der Angst. Von Astrid Korten. Gelesen von Katrin Weißer für Saga Egmont Verlag. Die Originalausgabe erschien im Februar 2014. Aufgenommen 2015 im Multimedia-Studio Kopenhagen. In jüngern Tagen war ich des Morgens froh, des Abends weint ich. Jetzt, da ich älter bin, beginne ich zweifelnd meinen Tag. Doch heilig und heiter ist mir sein Ende. Johann Christian Friedrich Hölderlin, Ehemals und Jetzt. Kapitel 1. München, April 1981, Samstagnacht. Jakob fuhr mit seinem Wagen durch die dunkle Nacht. Sein Ziel war der Parkplatz am Ende des Hocheckerwegs. Dort brachte er den Geländewagen zum Stehen. Als er sich umdrehte und die Plane auf dem Rücksitz ein wenig lüftete, fragte er sich nicht, was ihn vor ein oder zwei Stunden veranlasst hatte, der jungen Frau, die noch immer bewusstlos auf der Rücksitzbank hing, Gewalt anzutun. Sein linkes Ohr lauschte ihren flachen Atemzügen, sein rechtes der Stille der Nacht. Jakob wollte nicht gefragt werden, was er da gerade trieb. Was konnte er darauf schon erwidern? Warum mit einer Antwort diesen verwirrend schönen Augenblick zerstören? Nur er sollte ihre Laute vernehmen, sobald die Wirkung des Rauschmittels nachließ. Das arme Ding, tobend, um Hilfe schreiend, ihn anflehend, sie doch gehen zu lassen, vielleicht sogar wimmernd, später markerschütternde Schreie ausstoßend auf dem Weg zur ewigen Verdammnis, begleitet von einer überaus großen Angst. Jakob stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Er fröstelte und schlug den Kragen seines Mantels hoch. Ein eisiger Wind fegte über den Parkplatz. Er war gar nicht auf der Jagd gewesen. Eine schicksalhafte Fügung oder einfach nur ein dummer Zufall hatte dafür gesorgt, dass die Kunststudentin vor einigen Wochen in einem Café in sein Bewusstsein gedrungen war. Er wollte gerade gehen, hatte die Türklinke bereits heruntergedrückt, als er das fröhliche Lachen einer Frau hörte, die in Begleitung eines Mannes die Stufen des zweistöckigen Cafés hinunterkam. Wie elektrisiert blieb er stehen und drehte sich um. Er hörte, dass der Mann den blonden Engel Julia nannte. Ihm fiel nicht nur ihre Lebensfreude auf, es war die Ähnlichkeit, die ihn sprachlos machte. Berauscht von ihrem Anblick folgte er Julia eine Woche lang wie ein Drogensüchtiger seinem Stoff. Am Abend stieg sie in den Bus, der nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt hielt. Fast immer war sie in Begleitung eines anderen Mannes, und anfangs war er ärgerlich deswegen. Worte wie unartig und ungezogen kamen ihm in den Sinn. Nach 3 Tagen verlor er die Kontrolle. Ungezogen wich moralisch verwerflich, Ärger wich Wut, und nach einer Woche wurde aus Zorn maliziöser Hass. Heute Abend war er, übel gesinnt, mit ihr in den Bus gestiegen, denn sie war allein. Irgendwann trafen sich ihre Blicke, sie lächelte ihn an, mit makellosen Zähnen. Das bedeutete ihr Todesurteil. Der Parkplatz war immer noch menschenleer. Jakob nahm einen kräftigen Lungenzug, verdrängte die Erinnerung, öffnete die Augen und betrachtete den sternklaren Himmel. Nirgends rührte sich etwas. Er glaubte, dass selbst der Wind einen Moment den Atem anhielt. Er würde Julia töten. Er sah bereits das Entsetzen auf den Gesichtern der ermittelnden Beamten, wenn sie die Leiche fanden. Und wenn sie mit ihren Recherchen begannen, würden sie lediglich erfahren, dass ein elegant gekleideter, schlanker Mann mit dichtem schwarzem Haar und dunklen Augen mit ihr ausgestiegen war und neben ihr herging. Die Frau hatte den Mann angelächelt, ihn animiert mit ihrem kurzen Rock und ihrem zu knappen Pullover. Das wäre alles, was die ältere Frau und der junge Mann mit dem Walkman-Hörern auf den Ohren aussagen würden. Der Rauch seiner Zigarette hing träge in der Luft. Jakobs Blick folgte einer einzigen dunklen Wolke, die an der Sichel des Mondes vorbeizog. Tausende Sterne schauten auf ihn herab. Für einen Moment schloss er erneut die Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche der Nacht, doch er hörte nur das pfeifende Dröhnen in seinem Kopf und den leisen Hauch seines Atems. »Morgen ist Sonntag«, flüsterte er. »Du wirst in Ekstase sterben. Du wirst mich anflehen, dich zu töten. Du wirst Schmerz empfinden. Ich kenne dieses Gefühl. Mit ihm zerfließt die Zeit und sie formt sich aufs Neue. Ich muss dich töten, verstehst du? Denn dein Anblick öffnet eine Tür, hinter der die Albträume der Vergangenheit lauern.« Jakob taumelte. Plötzlich war er wieder ein kleiner Junge und das Kind näherte sich langsam der Vergangenheit, leise und in Erwartung von etwas Schrecklichem. München 1950. Sie stehen vor dem Milchgeschäft, seine Mutter und er, in der engen Straße dort, wo sie in die Hauptstraße mündet. Vor ihnen befindet sich ein bescheidener Stand mit Äpfeln, Birnen und Blattsalat. Links daneben führt eine verwitterte Gasse in einen dunklen Hof, in dem einige Milchkannen aus Aluminium stehen. Aber all das sieht er nicht. Er hat auch keine Augen für seine Mutter, die dem schwarzen amerikanischen Besatzungssoldaten im Jeep zulächelt, der an der Straßenecke angehalten hat. Er hat nur Augen für das breite, entwaffnende Grinsen des GI. Dann starrt er auf den Jeep, aus dem der schwarze Mann jetzt lässig herausspringt, und auf die Army Boots, mit denen er auf ihn zukommt. »Hey, Brown Eye, I've got something for you.« Der Soldat wirft einen flackernden Blick auf seine Mutter, bevor er federnd in die Knie geht, aus einer der unzähligen Taschen seiner Uniform einen Riegel Schokolade zieht und dem Jungen lockend hinhält. Seine Mutter hockt sich neben ihn, sodass der GI ihre Seitenstrümpfe sehen kann. Sein Blick gleitet an ihren Beinen nach oben. Obwohl der Junge direkt neben seiner Mutter steht, traut er sich nicht, sie anzuschauen, um sie zu fragen, ob er auf den schwarzen Riesen zulaufen und sich die Schokolade abholen darf. »Geh«, sagt sie und gibt ihm einen Klaps. »Geh, er tut dir nichts.« Und er geht. Als wäre es eine lästige Pflichterfüllung,